Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Wir haben es gerade schon gehört, du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier. Gott ruft uns, Gott beruft uns. Und wir haben heute den Sonntag Judika. Da heißt der Wochenspruch aus Matthäus 20: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus ist nicht gekommen, damit wir ihm dienen, sondern er ist gekommen, damit er uns dient. Es ist unfassbar. So ist nur Jesus. Wir werden uns heute im Gottesdienst mit dem letzten Teil der Passionsgeschichte aus dem Johannesevangelium beschäftigen, die Grablegung von Jesus. Und jetzt beginnen wir mit dem Lied 91, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, Strophen 1 bis 3, 9 und 10.
Liebe Gemeinde, wir sind hier an diesem fünften Sonntag der Passionszeit zusammen, um miteinander über das Passionsgeschehen nachzusinnen, zu schauen auf Jesus Christus, was er für uns getan hat, miteinander ihm zu ehren, zu singen, zu beten, nachzusinnen. Vor dem heiligen Gott erkennen wir aber auch, wie wenig wir mit Jesus eigentlich zu tun hätten, von uns aus. Wie groß der Unterschied ist, der Graben zwischen ihm und uns. Und müssen bekennen, dass wir an so manchen Stellen und immer wieder gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Dass wir uns eben auch aus eigener Kraft nicht aus diesem Sumpf herausziehen können und uns erlösen könnten. Aber wir wollen darüber nicht verzweifeln, sondern wir wollen Zuflucht nehmen bei ihm, weil er uns gedient hat, aus Gnade, aus Liebe zu uns. Wir wollen Zuflucht nehmen zu dieser Barmherzigkeit. Und wir begehren die Gnade von Christus und sprechen: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott erbarmt sich unser. Er hat keine Freude daran, dass der Sünder stirbt mit seiner Sünde, sondern dass wir immer wieder neu zu ihm umkehren und dass wir leben, durch seine Gnade leben. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt und in den Tod gegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das gebe Gott uns allen. Amen. Wir wollen nun einen Psalm im Gesangbuch aufschlagen. Es ist der Psalm 43, die Nummer 755. Die Nummer 755, Psalm 43. Nummer 755, Psalm 43. Ich werde immer die nach links herausgerückten Stellen beten und wir gemeinsam dann die rechts eingerückten Stellen. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk. Und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Wir singen aus dem Liederbuch das Lied "Für mich gingst du nach Golgatha", Nummer 8. Thank you. Lasst uns beten. Herr, deine Liebe ist so groß, dass wir sie nie begreifen können. Aber wir wollen dir darüber die Ehre geben und dich anbeten. Herr, wenn wir dir die Ehre geben, wollen wir nicht wieder die Lasten auf uns zurückholen und alles selber versuchen zu schaffen. Herr, lass uns gewiss werden, dass du uns stärken möchtest, dass deine Liebe uns zieht. Herr, lass uns dich groß werden im Gottesdienst hier und schenke, dass du einem jeden von uns nahe kommst, uns das gibst, was wir brauchen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung aus dem Johannesevangelium im 19. Kapitel, Jesu Grablegung. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Dann kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüchttags der Juden, weil das Grab nahe war. Wir wollen uns auf dieses Wort hin, auf das, was Jesus für uns getan hat, bekennen zu dem, an den wir glauben dürfen, Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir setzen uns und singen das Lied Nummer 93. Nun gehören unsere Herzen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte über diese Predigt zwei Verse aus dem ersten Kapitel der Johannes-Offenbarung stellen. Offenbarung, Kapitel 1. Jesus spricht: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Herr, wir bitten dich, segne du dieses dein Wort an uns. Segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, bei unseren stillen Tagen seit Donnerstag haben wir uns ausführlich mit den Passionsberichten des Evangelisten Johannes beschäftigt. Manche Einzelheiten werden nur von Johannes erzählt, wie das Gespräch mit Pilatus über die Frage, was ist Wahrheit? Wie der Ausruf des Pilatus, Ecce homo, seht, welch ein Mensch. Wie die dreisprachige Tafel am Kreuz oben. Jesus von Nazareth, König der Juden. Wie die Fürsorge Jesu für seine Mutter und für seinen Jünger, den er lieb hatte. Und wie der letzte Ausruf des Menschen Jesus: Es ist vollbracht. Die anschließende Geschichte zur Grablegung Jesu können wir tatsächlich in allen vier Evangelien lesen. Darin spielt ein Mann eine besondere Rolle, Josef von Arimathäa. Aber nur bei Johannes erfahren wir, dass Josef bisher ein heimlicher Jünger war. Ein heimlicher Jünger Jesu. Solange Jesus lebt, versteckt Josef seinen Glauben an ihn. Aus Furcht vor den Juden, heißt es. Die religiösen Führer hatten die Macht, unliebsame Zeitgenossen auszuschließen. Aus der Gemeinschaft, aus der Synagoge. Gerade im Johannesevangelium wird uns an mehreren Stellen von Menschen berichtet, die aus Angst vor diesem Ausschluss ihren Glauben an Jesus verheimlichen. Josef war also einer von denen. Und dann kommt der Karfreitag. Der erste, der ursprüngliche Karfreitag. Alle die Jünger, die zu Lebzeiten Jesu sich an ihn gehalten haben, mit ihm herumgezogen sind, alle die rennen weg. Alle die verlassen ihn. Die rennen um ihr Leben. Dann gab es da noch manche Frauen, das haben wir auch gelesen, die von Ferne zusahen oder langsam immer näher kamen. Aber auch die wahren einen Sicherheitsabstand. Josef von Arimathäa aber, der macht es genau andersherum. Solange Jesus lebendig in Galiläa und Judäa herumlief, wahrte er den Sicherheitsabstand. Doch nun, sobald Jesus tot ist, tritt Josef heraus aus dem Schatten. Öffentlicher geht's kaum. Josef begibt sich direkt zum Zentrum der Macht in Jerusalem. Er geht zum römischen Statthalter Pilatus. Zu dem, der vor kurzem, vor ein paar Stunden erst, das Todesurteil über Jesus gesprochen hatte. Wie heißt es? Und Pilatus überantwortete Jesus, dass er gekreuzigt werde. Und diesen Pilatus bittet Josef jetzt um den Leichnam Jesu. Pilatus wundert sich, wird uns bei Matthäus erzählt, dass Jesus schon so schnell gestorben sein soll und fragt erstmal beim diensthabenden Centurio nach. Natürlich hat er keine Ahnung, dass genau dieser Centurio ganz kurz zuvor gesagt hatte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Als Pilatus dann also die offizielle Bestätigung erhält, dass Jesus gestorben ist, erlaubt er dem Josef, den Leichnam abzunehmen. Ich frage mich, wie kommt das? Wieso tritt Josef ausgerechnet jetzt an die Öffentlichkeit? Woher nimmt er den Mut? Was treibt ihn dazu, sich zu dem toten Jesus zu bekennen, wovon er beim lebendigen Jesus ja Abstand genommen hat? Was macht ihn vom heimlichen Jünger zum offensichtlichen Nachfolger, der nicht nur im Rachen des Löwen um den Leichnam Jesu bittet, sondern auch noch sein eigenes unbenutztes Grab zur Verfügung stellt? Das können wir auch bei Matthäus lesen. Und der sich die vorschriftsmäßige, wenn auch aus Zeitgründen ja nur vorläufige Bestattung, einiges an Geld kosten lässt. Etwa 100 Pfund Myrrhe, gemischt mit Aloe. Dazu neue Leintücher. All das schafft er zusammen mit dem Nikodemus an, einem weiteren heimlichen Jünger. Und wie Jesus ebenfalls ein Ratsherr. Das sind angeblich etwa 34 Kilogramm Spezereien, wie Luther das nennt. Also verschiedenste Gewürze. Die streuen sie auf die Leintücher, in die Jesus dann eingewickelt wird. Also, wieso? Was ist anders als zuvor? Was holt Josef und Nikodemus aus der Versenkung? Wahrscheinlich sollte ich besser fragen, wer holt Josef und Nikodemus aus der Versenkung? Und damit bin ich bei dem Wort aus der Offenbarung, das ich zu Beginn dieser Predigt vorgelesen habe. Jesus spricht: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Jesus, der Josef jetzt begegnet, der Josef jetzt innerlich berührt, der Josef jetzt herausfordert zu handeln, das ist nicht mehr der Mensch Jesus. Es ist nicht mehr der jüdische Wanderprediger, an dem sich die Geister scheiden. Nein, es ist jetzt der gestorbene Jesus, dessen irdisches Leben vorbei ist. Auch wenn er zum aktuellen Zeitpunkt der Geschichte noch nicht auferstanden ist, begegnet er hier schon Josef und Nikodemus als der Auferstandene und sagt: Fürchte dich nicht. Anders kann ich mir diesen radikalen Sinneswandel nicht erklären. Durch seinen Tod ist Jesus ja der irdischen Gerichtsbarkeit entnommen. Und damit sind eigentlich auch seine Nachfolger diese Gerichtsbarkeit entnommen. Auch wenn die öffentlichen Jünger Jesu das nicht verstehen, mit dem Tod von Jesus, dem Anführer, dem angeblichen Aufrührer, dem angeblichen Gotteslästerer, ist doch erstmal Ruhe eingekehrt. Warum verstecken sie sich eigentlich noch? Richtig gefährlich wird es dann am Ostermorgen, als das Grab leer ist, als das Gerücht sich rasend schnell verbreitet, Jesus ist auferstanden. Was Josef da wohl gedacht hat? Alle seine Aktionen, waren die sinnlos? Der Gang zu Pilatus, das neue Grab, die teuren Gewürze, die Anstrengungen, Jesus noch rechtzeitig vor Beginn des Sabbat beizusetzen. War das sinnlos? Es wird uns nichts von Josefs Gedanken berichtet. Auch nichts von seinem weiteren Lebensweg. Klar entstanden später Legenden, die bis zum Heiligen Gral führen und bis nach England. Aber in der Bibel erscheint er nur an dieser einen einzigen Stelle. Aber in allen vier Evangelien. Als der Bestatter Jesu. Doch für mich wird er, je länger ich mich mit ihm und dieser Geschichte beschäftige, zum ersten Menschen, der aus der Kraft des auferstandenen Jesus lebt und handelt. Zum ersten Menschen, zu dem Jesus spricht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Josef ist für mich der erste Mensch, der nach Jesu Tod am Kreuz mutig losgeht. Im Vertrauen auf den, der tot war, doch siehe, er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann denke ich mir, wie viel mehr sollte und könnte ich auf Jesus vertrauen? Ich weiß doch, wie es weiterging an Ostern. Ich weiß doch, dass Jesus lebt und mit ihm auch ich. Ich bekenne doch mit so vielen Menschen auf allen Kontinenten seit 2000 Jahren gekreuzigt, gestorben, begraben und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und trotzdem überhöre ich manchmal sein Fürchte dich nicht. Jesus beendet seine Zusage aus der Offenbarung mit einem unfassbaren, aber auch wunderbaren Satz, nämlich, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das heißt also, ich werde mit Jesus leben. Ich werde bei Jesus leben. Denn er hat aufgeschlossen. Er hat mich freigekauft. Er hat mich erlöst. Er hat mich herausgeholt aus Hölle, Tod und Teufel. Egal wie kleingläubig ich manchmal bin, egal ob ich mich manchmal nur heimlich zu Jesus halte, es gilt seine Zusage. Für jeden von euch und für mich. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und jetzt singen wir ganz passend ein Osterlied. Jesus lebt, mit ihm auch ich. 115, die ersten beiden und die letzten beiden Strophen.
Musik.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du rufst uns zu, fürchtet euch nicht. Nicht, weil es nichts zu fürchten gäbe in dieser Welt. Nein, weil du größer bist. Weil du es überwunden hast und wir mit dir überwinden dürfen. Schenke uns Glauben. Schenke uns Vertrauen auf dich, dass du der Lebendige bist, dass du uns Kraft geben kannst, mehr als wir selber aus uns heraus haben und schaffen könnten, dass wir mit dir leben und überwinden können, auch die Furcht und die Angst, die immer wieder kommen mag, dass sie nicht bleibt, sondern dass du bleibst. Herr, und so befehlen wir dir die Ängste und Nöte einer jeden und eines jeden von uns an, Herr. Du weißt, wo wir es besonders brauchen. Gib, dass dein Trost uns aufrichtet. Gib, dass wir auf dich mehr vertrauen können als auf alle Ängste. Gib, dass du uns immer wieder alles in allem wirst. Wir bitten's dich auch für unser so reiches Land, was doch an vielen Stellen so arm ist, geistlich arm. Herr, schenke, dass vielen der Reichtum in dir deutlich wird. Vertrauen auf dich über vergänglichen Reichtum in dieser Welt hinweg. Wir befehlen dir die Ärmsten der Armen an, auch und gerade in den Kriegsgebieten. Wir wollen dir die Situation in Israel hinlegen, im Nahen Osten mit dem Krieg. Herr, schenke du Frieden, wo es möglich ist. Schenke du Gedanken des Friedens. Herr, wir haben so schreckliche Bilder auch aus der Ukraine gesehen. Wir bitten dich, Herr, da auch, dass du größer wirst als all die kleinlichen Machthaber auf dieser Welt. Wir dürfen dir das alles hinlegen, nicht weil wir es einfach beenden könnten, sondern weil wir es uns von dir erbitten wollen, den Anfänger und Vollender dieser ganzen Welt und auch unseres Glaubens. So geben wir alles in uns und alle Menschen, die uns noch in dem Sinn sind, in deine Hand und beten gemeinsam, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.